der Revolution Begegnung auf Augenhöhe heißt mein aktueller Kongress und ich freue mich über das Gespräch mit Dr. Hubertus von Schönebeck. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Genau, heute ist so das zentrale oder der zentrale Inhalt oder das, was mich auch ganz besonders interessiert, das, weiß nicht, wie man es nennen kann, Konzept vielleicht der Amikation, aber vielleicht erstmal nochmal ganz kurz zu Ihnen. Sie sind in der pädagogischen Weiterbildung sehr viele Jahre tätig gewesen, eigentlich so könnte man fast sagen, Ihr ganzes Arbeitsleben, könnte man so sagen, oder?
Ja, also die Idee, die Kinder mal anders zu sehen,
ja,
kommen wir ja gleich drauf, die treibt mich um seit 50 Jahren bald und bin seit 40 Jahren in der Erwachsenenbildung, Familienbildung, um halt dieses Konzept oder die Idee, Kinder mal anders zu sehen, zu erzählen, vorzustellen, ins Nachdenken zu bringen und Leute anzustupsen, ob sie nicht vielleicht in diese Richtung gehen könnten, was dann auch immer mal wieder bei dem einen oder anderen funktioniert hat, gewirkt hat, fanden die gut, andere fanden es nicht gut. Das mache ich halt. Also Bücher schreiben, Vorträge halten, Seminare durchführen, Interview machen, um halt diese spezielle Sicht auf die Kinder, die ich halt mitentwickelt habe, vorangetrieben habe, die ich dann Amikation genannt habe, um das unter die Leute zu bringen.
Und so dieses Kinder mal ein bisschen anders sehen, das ist ja wirklich auch das Kernthema des Kongresses, würde ich das schon mal so sagen, weil ich schon den Eindruck habe, dass das braucht es und nicht zuletzt in unserer heutigen Zeit. Also auch wenn es sozusagen schon viele Leute gab, die sich Gedanken darüber gemacht haben, aber so damit das auch in die Praxis kommt, damit Kinder als Menschen, sage ich schon, als Menschen wahrgenommen werden und nicht als so zu formendes Etwas. Aber was mich noch zu Beginn interessieren würde, gab es irgendwie so einen Auslöser, der bei Ihnen das so irgendwie vorgerufen hat, wo Sie dann gesagt haben, ja, irgendwie, das ist mein Thema oder da läuft was so schief, das sehe ich so grundlegend anders, da möchte ich mich mit beschäftigen.
Ja, ich bin über die Kinder zufällig gestolpert in meinem Berufsleben. Also ich wollte erst Jura studiert und fand das dann noch zu trocken und wollte dann Physik studieren und das fand ich aber zu anstrengend. Und dann kriegte ich den Tipp, du kannst mit deinen Geräten und Experimenten noch Physiklehrer werden. Und dann habe ich immer gesagt, es sind Kinder dabei. Und dann kam so, Kinder kann jeder, da habe ich mir nichts Böses bei gedacht. Also ich war jetzt nicht auf die Kinder scharf, mit den Kindern was machen, die Welt verändern durch Pädagogik oder durch Erziehung, sondern ich wollte halt so ein bisschen meinem Hobby frönen, also Physiklehrer, und dann trifft man natürlich auf die Kinder. Das hier nicht vermeiden als Lehrer. Und was ich mit denen dann anstellen sollte, im Laufe des Studiums, theoretisch und nachher praktisch, das fand ich völlig unmöglich. Also man sollte Kinder missionieren, helfen, dass aus unfertigen Menschen fertige werden. War so ein bisschen wie die Afrika-Missionierung, den Negerkindern helfen, dass sie in die Kultur und Zivilisation reinkommen, und das fand ich Banane, das geht so gar nicht, also ist nicht mein Ding. Sondern wenn ich mit Kindern etwas zu tun habe, und das käme mir immer näher an mich ran, Unterrichtsbesuche und Praktikum, dann mache ich das, ich habe das mal so formuliert, auf gleicher Augenhöhe. Also hier bin ich und da bist du und was können wir miteinander machen, so wie man das im privaten Umgang mit den Kindern ja auch hinkriegen kann, wenn man es denn hinkriegt. Und das war aber gegen den Strich, denn ich hatte einen Job, sollte die Kinder erziehen, also ihnen im Kopf das Richtige richten, also das richtig denken können, Subjekt, Prädikat, Objekt und eins ist zwei. Also Oberstübchen richten als Lehrer und sowieso helfen, dass sie richtige Menschen werden. Und richtige Menschen sind die Kinder mit 18, wenn die volljährig sind und wenn die für sich selbst die richtige Entscheidung treffen können, also selbstverantwortlich sind. Und daran habe ich mich gestoßen. Ich habe gesagt, also jeder Organismus trägt für sich selbst die Verantwortung, also unabhängig von Kindern, sondern generell. Und auf seinem Level natürlich. Und ein Regenwurm erkennt was anderes als ein Hund und ein Säugling erkennt was anderes als ein 18-Jähriger. Aber auf seinem Level erkennt er die Dinge und spürt die Dinge, die für ihn richtig sind. Und da kann ich mich drauf einlassen, auf das jeweilige Niveau des souveränen Wesens, das da vor mir ist. Die entwickeln sich, die Herrschaften, ist klar. Aber ich komme nicht mit meinem Level 18 plus und sage jemandem mit Level 3 Monate, so muss es sein. Sondern ich weiß, wo die Reise hingehen wird. Aber ich setzt dem das nicht so missionarisch von oben herab vor, als komme als Abgesandter der Kultur und Zivilisation und du musst spuren und dahin kommen. Also diese kulturelle Überheblichkeit, die man ja heute spürt, das macht man anderen Kulturen nicht gegenüber, wenn man es denn ablegt. Das sollte aber im Kinderzimmer und im Klassenzimmer stattfinden. Und das war mit mir nicht zu machen. Mhm. Da bin ich innerlich ausgestiegen und habe die Kinder auch anders angesprochen. Ich habe ja danach unterrichtet und die haben diese andere Sicht von mir auf das Kind. Du bist ein souveränes Wesen, du gehörst dir selber, du bist für dich selbst verantwortlich auf deinem Level. Das haben die gemerkt, dass ich da anders drauf war. Das war die, ist auf der Beziehungsebene anders, wobei ich auf der Handlungsebene ja das selber mache, wie andere Eltern auch oder andere Lehrer auch. Die mussten also da brav sitzen und ihre Bücher aufschlagen, die konnten nicht Tohuwabohu machen. Und die Kinder können bei mir auch nicht eine Steckdose packen, die müssen schon tun, was ich dann auf der Handlungsebene für mich als richtig erkenne, was das Kind jetzt nutzt und schadet. Schadet nicht, was sie nutzt. Und ich tue dasselbe. Der Witz ist, dass ich den anderen Blick habe. Und das ist schwer zu vermitteln und schwer zu erklären. Und das verstehen manche nicht. Und ich versuche es jetzt gerade mal rüberzureichen. Was ist da anders? Ist halt der Blick auf den anderen. Also da ist ein Respekt vor seinem Level, sage ich mal. Und jetzt geht er einen Weg und sagt, also das ist die Schweineschnauze mit 6 Monaten. Krabbelt dahin und will das untersuchen. Und sagt, das ist die Steckdose.
Und dann kommt, also die Steckdose ist die Schweineschnauze,
ja. Ja, ja, das ist
kind,
also
oft... Kind denkt, hallo, da ist ein Schweinchen
ja,
drin.
Das ist ja jetzt ein Beispiel, ja, ja. Die denken ja nicht großartig, weiß man nicht. Ja. Aber wir sprechen jetzt miteinander und er kann reden mit 6 Monaten, sagt, Papa, das ist die Schweineschnauze. Die will ich untersuchen, ich sage, geh direkt, das ist die Steckdose. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, wer hat da recht? Und natürlich habe ich recht, da ist kein Schwein eingemauert, das ist aber die Frage, ob ich recht habe. Und da fängt das schon, der ganze Theater nämlich schon an, dass ich sage, wer wirklich, wirklich recht hat, das weiß keiner genau. Das ist die Postmoderne. Seit 100 Jahren wird das aufgegeben, das objektive Wissen der Rechthaberei und jeder aus seiner Sicht so absurd und verrückt, wie das ja auch erscheint. Natürlich ist das aus meiner Sicht keine Schweineschnauze. Aus meiner Sicht ist Atomkopf auch nicht richtig, aber aus der Sicht des Atomkopfwerksbefürworter ist es richtig. Und aus der Sicht des 6 Monate alten Menschen ist es richtig. Also da habe ich mich kurzgeschlossen gesagt, also so absurd und komisch, wie der andere mir daherkommt, ganz großer Bogen, ob das jetzt ein IS-Kämpfer ist, der den Leuten den Kopf abschlägt, oder ob das jemand ist, der mit dem Segelboot über den Atlantik fährt, wie die Greta Thunberg. Jeder hat seine Sicht, was ist wirklich richtig. Da habe ich Physik studiert und da gibt es keine objektiven Erkenntnisse, sondern immer nur Erkenntnisse auf Zeit, geliehenes Wissen. Und die Lichtgeschwindigkeit, sage ich immer, die Überlichtgeschwindigkeit, die Hinterlichtgeschwindigkeit, wer weiß, was in 100 Jahren alles entdeckt wird. Vorsicht gemacht. Also objektives Wissen wird suspendiert bei mir, sondern subjektives Wissen, zu dem ich aber auch stehe. Ne? Für mich ist Atomkraft nichts und ich setze mich dafür ein, dass die nicht funktionieren wird, also, dass kein Atomkraftwerk gebaut wird, wähle die Partei, die das nicht will. Für mich ist da keine Schweineschnauze, sondern die Steckdose und dann hat das Kind da nicht dran zu packen. Das ist mit mir nicht zu machen. Also setze mich durch, bin oben, Kind ist unten, Handlungsebene, Autorität, ich bin nicht anti-autoritär, ich bin da auch knallhart. Jetzt kommt aber die psychologische Ebene. Wenn ich das Kind da wegnehme, was sage ich denn in der Ausstrahlung, in der inneren Welt? Ich habe recht, bin der Erwachsene, sieh das ein, das kannst du nicht überblicken und der Atomkopf ist gefährlich und das geht so nicht und ihr dürft nicht den Kopf abschlagen, das stehe ich moralisch drüber und das tue ich eben nicht. Ich stehe nicht innerlich drüber. Ich setze mich durch, stehe nicht drüber. Beispiel mit dem Büffel, also wenn man der Indianer und der Büffel, der Indianer tötet den Büffel und sagt dann zu dem Büffel, ich danke dir für dein Fleisch. Und der Büffel sagt, wir sehen uns in den ewigen Nachtgründen wieder. Wenn der Weiße knallt den Büffel ab und da ist nicht was von, da schwingt nicht so eine Gleichwertigkeit mit oder so ein Respekt und so eine Achtung mit, vor dem, über den man gewonnen hat. Ja, der Indianer tötet den Büffel, gewinnt, steht drüber auf der Handlungsebene, aber auf der psychologischen Ebene kann man jetzt auch drüber stehen, was ist ein Tier? Ich bin ein Mensch, du bist ein Tier. Ja, und du bist ein Kind, das kannst du gar nicht überblicken. Da steht man innerlich so drüber. Oder man sagt, nein, ich setze mich durch, aber ich stehe nicht über dir. Nicht, sie eigentlich habe recht, sondern hier stehe ich kann nicht anders. Das ist der psychologische Unterschied, den ich habe. Und diesen Unterschied der Achtung vor dem anderen, das wird heute auch zelebriert und gemacht, die ganze Diversitätsgeschichten. Also man hat Respekt vor Homosexuellen und diese ganze Gendergeschichten und das Wort Neger ist verpönt. Man sagt also Gleichwertigkeit, Weiß und Schwarz, also diese Gleichwertigkeitsgeschichte, Respekt vor der Diversität, vor dem anderen, das kennen die Leute heutzutage, die Zeitgenossen. Nur nicht im Kinderzimmer. Und nur nicht, bei Kindern ist es anders. Die müssen ja erst richtige Menschen werden und dann können sie gerne mitspielen im Konzert der Diversitäten. Aber erst ab 18. Und da sage ich, das ist doch ein leichter Denkschritt eigentlich, diesen Diversitätsgedanken, jeder auf seiner Weise, auf seinem Level, hat aus seiner Sicht Zugang zur Welt und da kann man sich doch drauf einlassen. Und das geht eben bei den Kindern nicht, sondern das hat man ja früher bei den Homosexuellen auch nicht hingekriegt, bei den Frauen auch nicht. Die Frauen hatten nichts zu sagen, weil sie nicht in den Standards der Männer dachten und sich bewegten und dann wurde der Standard der Frauen runtergesetzt und wir Männer hatten recht. Das hat man seit 100 Jahren kapiert, dass das vielleicht anders sein könnte und kriegt das bei den anderen Vielfältigkeitsgeschichten auch hin und nicht im Kinderzimmer und im Klassenzimmer. Und ich habe das sofort hingekriegt, weil ich aus irgendeinem Grund, das kann ich auch erzählen, dafür nicht zu gewinnen war, für die Missionsarbeit an den Kindern, für die pädagogische Arbeit. Das ging mit mir, war mit mir nicht zu machen. Und wie ich die Kinder kennenlernte bei diesen Unterrichtserlebnissen, da habe ich das halt sofort anders gehandhabt. Und dann stößt man sich natürlich an pädagogischen Konzepten oder kriegt zu hören, du bist anti-autoritär und das war es ja alles gar nicht. Sondern es war nur eine ganz andere Sicht auf das Kind. Das ist souverän und wird 9 Monate lang im Bauch trainiert und ausgebildet in Sachen Souveränität und kommt da aus eigenen Entschlusskräften auf die Welt und will als souverän auch wahrgenommen werden. Das kann man sich darauf einlassen. Wie soll das gehen, mit einem souveränen Baby umgehen? Ja, das Handling fehlt. Ne? Wie soll man vor 100 Jahren mit Frauen souverän umgehen, dass die souverän sind? Das weiß ja keiner vor 100 Jahren. Das ist schwierig zu handhaben, von oben unten sie umzustellen auf die Gleichwertigkeit. Und ich habe das dann versucht und hingekriegt. Und meine Kinder sind auch so groß geworden. Und wir haben natürlich nicht in die Steckdose gepackt. Und es ist ein anderes, es schwingt etwas anderes. Mhm. Die Psychologie ist anders.
Wie kann ich mir denn, weil ich würde heute auch sozusagen gern praktisch werden, so ja. Im Nachdenken, wie denn so ein Umgang aussehen kann. Also auch nochmal vielleicht so als Zusammenfassung. Einerseits haben wir schon so eine Gleichwertigkeit, die wir anstreben oder die angestrebt wird.
Psychologisch gleichwertig.
Ja. Aber es gibt auch eine andere Ebene, die Handlungsebene, die nicht zwingend...
Nö, das kann gar nicht gleichwertig sein, weil das weiß ich jedenfalls nicht. Ja. Ich meine, man muss ja nichts essen. Also wenn man leben will, muss man jemanden umbringen. Hilft ja nichts. Entweder bringt man eine Kuh um, wenn man ein Fleischesser ist, oder einen Salat um. Und Salat ist unten, Mensch ist oben, Salat ist unten, Mensch ist oben, Kuh ist unten. Da ist nichts mit Gleichwertigkeit. So ist der Planet nicht konstruiert. Sondern der ist konstruiert, dass immer einer gewinnt und der andere verliert. Das hebel ich nicht aus. Ich hebel aber aus, wenn ich mich denn durchsetze, ob ich dann der Bessere bin. Ob ich dann über dem anderen stehe. Da sage ich, das muss nicht sein. Also noch so ein Beispiel, Konfliktbeispiel, Freiheitskämpfer ist erwischt worden von den Feinden und er wird jetzt erschossen, blind um die Augen und der Kommandant sagt, ich würde Sau, lass ich abknallen. Oder der Kommandant kommt und sagt, sie waren ein fairer Gegner, die Schüsse fahren. Das ist ein Unterschied. Tod ist tot. Aber wie ist die Psychologie dabei? Wo der Hussein umgebracht wurde, ja, die Soldaten, die dabei waren, haben sich über ihn belustigt. Das kann man ja machen, nur das ist nicht mein Ding. Also wenn man schon jemanden, wenn man siegt über dem anderen, kann man sich darüber belustigen. Oder eben, man hat Respekt davor. Und dann kann man sagen, es ist völlig durchgeknallt. Wenn du Respekt von der Kuh hast, kannst du sie nicht umbringen. Ich sage, ja, dann kann ich hier nicht leben. Also ich muss im energischsten Fall jemanden töten oder handlungsmäßig mich durchsetzen, das Kind von der Steckdose wegziehen oder dem Räuber das Messer wegnehmen oder die Pistole wegnehmen, ich setze mich durch, aber da diskutiere ich gar nicht drüber. Das ist so, ich bin autoritär und setze mich durch und kann da natürlich mal großzügiger sein, mal kleinzügiger sein. Also da kriegt das Kind eben 10 Eisbällchen und ich muss nicht das 10. Eisbällchen verweigern. Ich kann aber auch gar kein Eisbällchen geben. Ich kann im Handlungsbereich großzügig sein, variabel sein, aber letztendlich setze ich mich durch. Das ist nicht das, was ich diskutiere. Ich überlege und denke nach und spreche mit den Leuten. Wie sieht es denn auf der psychologischen Ebene aus, wenn ihr euch durchsetzt? Ja, ich habe recht. Ich bin die Mutter, ich bin der Vater. Das kannst du gar nicht überblicken. Und wir haben die besseren moralischen Standards und die müssen das so und so machen. Und der Regenwald darf nicht abgeflammt werden. Und die IS-Kämpfer müssen auch festgesetzt werden. Kann man ja machen. Ist ja auch meine Sicht. Nur ich stehe nicht über denen, die das anders sehen. Das ist der Punkt.
Also geht es dann um die Argumentation, wie ich dem Kind dann gegen, also wie ich es dem Kind erkläre?
Es geht nicht um die Argumentation, es geht auch nur nicht um die innere Haltung. Aha. Um die Sichtweise. Welche Sicht habe ich auf einen Afrikaner? Ist er mir gleichwertig oder nicht? Also Beispiel, er fragt mich, so ein Schweizer fragt mich nach dem Weg zum Bahnhof, das erkläre ich in 3 Minuten. Und dann sagt er zu mir, ich habe den Weg verstanden, Herr Schönebeck, ich wollte noch was anderes sagen, ich merke, Sie stellen sich nicht über mich. Das hat mir gut getan, dass man verblüfft. Ich dachte, ich stehe doch gar nicht über Afrikaner. Ja, sagt er, das kommt aus Ihnen raus. Ich habe vorhin jemanden gefragt, der hat mir den Weg auch erklärt, aber ich merkte, er sagte so mit dem Herzen, ohne Worte, ich wäre ein Digger, ich hätte zu verschwinden. Dann sagt so jemand bin ich nicht. Er sagt, tut mir gut, geht seiner Wege. Das heißt, meine Grundhaltung, Gleichwertigkeit, weiß und schwarz, die ist in mir drin. Das ist eine anthropologische Basisposition, anthropologische Hypothese, die so ins Gefühl reingeht. Ich fühle die Gleichwertigkeit zu Afrikanern und dieses Gefühl der Gleichwertigkeit, das merkt der andere. Das muss man nicht diskutieren, sondern er merkt es oder er merkt, ich stehe nicht auf der Gleichwertigkeitsebene, stehe drüber. Ich erkläre den Weg und er geht davon und sagt, mein Gott, der sieht mich für Nigger an. Das merkt der Afrikaner, wie das Herz ist, gleichwertig oder nicht gleichwertig. Das merken die Frauen auch und das merken die Kinder natürlich auch. Man merkt, das ist ein hilfloser Ausdruck, man merkt es, wie der andere tickt in Sachen Gleichwertigkeit, sich innerlich drüber stellen. Das kann man nicht thematisieren und großartig erklären, sondern ich kann es jetzt erklären,
wie man... Es wirkt sozusagen im...
Es wirkt in der Kommunikation, ja, weil man so eine Grundhaltung halt hat. Ne? Stehe ich drüber oder stehe ich nicht drüber? Und wenn man mit den Leuten redet, die sagen, sie stehen nicht über Kindern, sie sind heute einfühlsam und hören genau hin und achten auf die Kinder und Respekt vor den Kindern. Ich sage, naja, und ihr macht sie aber letztendlich zu Menschen. Da wird es dann ärgerlich, die Diskussion, weil ich dann ankomme und sage, letztes stehst du doch über den Kindern. Weil du den Job hast, den kulturellen Auftrag hast, die Kinder zu bilden und zu formen, dass sie richtige Menschen werden. Ja, ich bin aber für die Kinder verantwortlich, weil die nicht selbst wissen, was für sie gut ist. Sehr klar, das bezweifle ich eben. Jeder aus seiner Sicht spürt, was für ihn gut ist. Da lasse ich mich drauf ein. Ja, dann lässt sie die Kinder in die Steckdose packen. Nee, sage ich, ich nehme das von der Steckdose schon weg. Ich habe ja auch meine Sicht der Dinge. Den bin ich im Wort. Ich handle nach meiner Überzeugung. Also der andere ist dann unten, das Kind ist gedöppt. Aber ich komme nicht daher mit der inneren Haltung. Ja, ich bin ja auch der Erzieher und ich helfe, dass du ein richtiger Mensch wirst. Und diese Überheblichkeitsattitüde, die habe ich nicht. Also ist ja auch wieder gemein zu sagen, Überheblichkeitsattitüde. Die anderen finden das ja toll, was sie machen. Sie sind ja die Former und die Missionare und die Bildner und sagen, heute müssen wir ganz andere Wege zu den Kindern gehen, damit sie gelingen. Heute müssen wir achtsam sein und einfühlsam sein. Genauer hingucken und die Kinder ernst nehmen. Und das ist alles eine Methode, ein Weg, um die Kinder hinzubringen zu dem, wo sie hingehören. Das ist mein Job als Erzieher. Nicht heute mit der Brechstange die Kinder anmaulen, sondern ganz sanft und soft und mit möglichst tollen Ideen die Kinder hinbringen zum richtigen Menschentum. Und da sage ich, nee, das will mir nicht
so machen. Und das ist auch wieder ein,
ist immer noch eine das Haltung. Alte pädagogische Denken. Heutzutage nur eben up-to-date und super, hypermodern. Ist aber nicht das, was ich erkannt habe. Ich bin noch jemand anders. Ja, ich lasse die Finger davon, von diesem Menschenformerei. Was machst du denn dann am besten? Ja, ich mache Begegnung, eine authentische Beziehung, gleiche Augenhöhe-Beziehung. Erkläre ihnen, was ich zu erklären habe. Also, so wie ich das jetzt auch mache. Ich könnte ja ihnen jetzt die Geschichte auch verklickern, in dem Sinn, ja, das ist ein Glücksmoment für sie, dass sie überhaupt die Chance haben, von den Dingen mal was zu hören. Spitzen sie mal die Ohren und sehen sie zu, denn das ist der richtige Weg für sie. So eine Haltung könnte ich auch haben. Die habe ich aber nicht. Erkläre aber trotzdem. Ne, sage meine Dinge. Also, was mache ich mit den Kindern? Authentische Beziehung. Und dann braucht es ja einen Begriff für so eine Geschichte, die man sich ausdenkt. Ich habe das ja in Amikation genannt.
Genau, stimmt. Genau zu dem Begriff.
Ja, von Amikus, der Freund, abgeleitet, ja. Amikation. Früher, die Anfänge, lief das auch mal unter Antipädagogik, aber das war sehr spitz gegen die Pädagogen gerichtet und den Begriff habe ich dann auch verlassen.
Gab es da nicht auch noch andere Strömungen, die sich auch auf Antipädagogik irgendwie oder so genannt haben, die dann sich
möglicherweise andere... Ja, es gab bei der Antipädagogik damals das Problem, dass Antipädagogen sagten, wir sind besser als die Pädagogen.
Auch wieder. Und da, ja, da stößt es schon wieder an ihren...
Die Kinder waren natürlich gleichwertig bei den Antipädagogen, da war ich d'accord. Aber den Erwachsenen gegenüber sagten dann die Antipädagogen, wir haben den besseren Weg, das ist der richtige Weg zu den Kindern. Da steht der Antipädagoge über den Pädagogen. Ich habe gesagt, das geht nicht. Ich habe was erkannt, aber mein Weg, der nicht-pädagogische Weg, der postpädagogische Weg, der antipädagogische Weg, der amikative Weg, der ist jetzt nicht besser als der andere Weg. Das ist einer von mehreren Möglichkeiten. Da stehe ich nicht über den anderen. Ich stehe auch nicht über einem IS-Kämpfer. Das ist sein Weg, durchs Leben zu gehen, Kopf ab. Das ist nicht mein Weg, aber der steht mit meinem Weg nicht drüber. Ich falle ihm in den Arm. und setze ihn fest, er hat keine Chance, das zu tun, wenn ich dabei bin. Aber ich stehe nicht drüber. Und das haben diese Antipädagogen damals nicht verstanden, sondern sie haben gesagt, es war im alten Denken drin, was ist das Beste für das Kind? Und das Beste war jetzt der antipädagogische Weg. Und ich bin dann nochmal ausgestiegen. Ich habe gesagt, das Beste für den anderen wissen wir alle zusammen nicht. Ich kann nur meinen Weg erkennen. Und in der großen Vielfalt der Möglichkeiten. Mein Weg ist eben dieser Gleichwertigkeitsweg zu den Kindern und auch zu den Pädagogen und auch zu den IS-Kämpfern und zu wem auch immer. Ich stehe nicht drüber. Dadurch werde ich nicht handlungsschwach. Ich weiß, was ich will, also keine Atomkraft, keine Steckdose, kein Kopf ab und so weiter. Also Handlungsebene müssen wir nicht diskutieren. Auf der psychologischen Ebene ist das aber unteilbar, was ich gesehen habe. Man kann nicht sagen, zu den Kindern Gleichwertigkeit und man steht über den Pädagogen. Das geht nicht. Das war damals ein Streit mit den oben-unten Antipädagogen und dann habe ich den Begriff auch bleiben lassen. Mhm. Gesagt, also der Begriff ist da besetzt mit oben-unten Denken. Antipädagogen sind besser als die Pädagogen und dann was Neues.
Also man wirkt, ich versuche es immer wieder sozusagen neu für mich auch zu formulieren, um das noch mehr für mich zu greifen, könnte man so sagen, man wirkt durch seine eigenen Überzeugungen, ohne den anderen überzeugen zu wollen. Also man wirkt, man sozusagen, man handelt nach seinen Überzeugungen, zum Beispiel ja. Steckdose weg, aber versuche sozusagen das Kind jetzt nicht zu missionieren, Steckdosen sind grundsätzlich... Naja gut, schwieriges Beispiel.
Na, ich erzähle schon, was ich von der Welt halte. Ne? Ja. Ich sage dem Kind, was für ein Mist, also jetzt in diesem Beispiel, da kann er mit 6 Monaten noch nicht reden, aber mal angenommen, mir würde schon meine Argumente bringen, was ich da gut und schlecht finde, ob jetzt in Medizin genommen werden muss oder die Hausaufgaben gemacht werden sollen, damit der Lehrer kriegt, was er braucht. Ne, der ganze Kram, diese ganzen Wissensvermittlungen, die mache ich natürlich auch. Ich erzähle das und fände das toll, wenn die Kinder das übernehmen. Da bin ich ja gar nicht anders. Aber der Sound dabei, der psychologische Drive dabei, der ist eben anders. Ich komme nicht daher und sage, das ist das wirklich Richtige, du musst das einsehen, ich habe recht. Sie ein, ich habe recht. Diese, ich kriege das immer so formuliert in diese 3 Worte. Sie ein, ich habe recht. Das nicht, sondern aus meiner Sicht, ich sage so, Papa, ist das richtig? Sage ich, aus meiner Sicht schon. So redet man nicht mit Kindern. Aber wenn sie denn fragen würden, hast du wirklich recht, muss ich das einsehen? Da sage ich, du musst gar nichts einsehen. Du kannst das sehen. Ich freue mich, wenn du einsiehst. So eine verquerte Rederei macht man nicht mit Kindern. Ich erzähle also einfach was und dann überlegen sich die Kinder, was sie davon halten sollen, wie sie sich das jetzt auch überlegen, ob sie davon halten sollen, was ich erzähle, oder die Zuschauer, und sie ziehen ihre eigenen Schlüsse daraus. Aber ich bin dann schon erkennbar und also ich bin schon Orientierung, aber ich gehe nicht ran, ja, ich wirke jetzt dadurch, dass ich nicht wirke, dadurch habe ich die Wirkung. Das ist also viel zu listig und viel zu gemacht, viel zu pädagogisch hinterlistig, komme ich um die Ecke gedüst, um jetzt mit dem amikativen Weg die Kinder dahin zu bringen, wo sie hin sollen. Nicht mal denken. Wenn sie denn dahin kommen, freue ich mich ja. Mhm. Aber es ist nicht dieser Weg, Erreichung, diese Wege, Ziel, diese Zielabsicht ist nicht dabei. Es ist ein absichtsloses Tun, wobei ich mich freue, wenn meine Absichten erreicht werden. Das kann ich jetzt nicht erzählen. Mhm.
Das war nochmal ein gutes Stichwort, das erinnert mich dran. Das hatte ich nämlich gelesen. Das war, glaube ich, das Promotionsthema. Ne? Jenseits aller pädagogischer List und Hinterlist, authentisch und unbemüht zu den Kindern gehen.
Ja, ja. Das ist halt, ich versuche das ja. Also was ich Ihnen erzähle, ist ja eine Haltung. An sich ist ja völlig unsichtbar. Man kann das nicht erkennen. Man kann dann nur so über Seelengeschichten kann man sich ein bisschen austauschen. Und das, ich versuche mit Worten das anzufangen, was ich da meine.
Also, ja.
Es ist auch nicht so schwer. Ja. Also wenn man sich überlegt, wie die Männer das geschafft haben, mit den Frauen anders umzugehen. Vor 100 Jahren, wenn man da zusammensitzt mit seinen Freunden, da ist es völlig klar, dass Frauen nicht gleichwertig sind und dass sie nicht in die Politik gehören und dass sie nicht an die Universität kommen. Das geht nicht. Und jetzt kommt einer und sagt, ich glaube, meine Freundin ist ein richtiger Mensch. Und das verstehen die anderen ja gar nicht. Was willst du mit diesem Satz sagen? Da sagt er, ich sehe auf ihrem Kopf die Krone der Souveränität. Dann sagen die anderen, da sind Haare, da kannst du fühlen, da ist doch nichts. So meine ich das doch gar nicht. Wie meinst du das denn? Wie soll er das erklären? Wie will man jemandem klar machen, dass man gleichwertig ist? Da kann man mit Engelzungen predigen. Ich sage dann immer so, naja, wenn man mit dem Zug nach München fährt und steigt in Hamburg ein und in Hannover geht das Abteil auf, kommt ein braun gewandter Mann rein, langer Bart, man kommt ins Gespräch. In Würzburg sagt er, ja, ich heiße Taliban, Sie haben noch 1,5 Stunden, kriegen Sie mit mir rum, erklären Sie mir, warum sie gleichwertig sind wie ich, also zu einer Frau. Und jetzt sitzt die Frau mit dem Herrn Taliban im Abteil und soll ihm klar machen, dass sie gleichwertig ist. Wie soll sie das denn machen? ich sag mal Kopfstand, Handstand, Buch vorlesen, Lied vortragen, Psychologie, steigt in München aus und sagt, ich habe sie gut verstanden, ich kenne die Werte der westlichen Welt. Ich liebe ja meine Frau, ist nicht das Thema, aber sie ist mir nicht gleichwertig. Das Herz ist anders, die Psychologie ist anders. Wie will man das hinkriegen? Und die Männer, naja, seit 100 Jahren sind sie mühsam dabei, so ein bisschen zu schrecken, wie man mit Frauen gleichwertig umgeht. Die Gesetze werden langsam geändert, Gleichberechtigungsgesetz, pipapo. Nein, ist an einem, so langsam wird das was, dass man in so eine andere Haltung reinkommt. Mhm. Bei den Kindern ist das ganz genauso. Ich stehe also am Anfang der ganzen Geschichte, jetzt 1919, vor 100 Jahren die Frauenbewegung, und das braucht dann bis zum Jahr 2119, bis dann viele Zeitgenossen überhaupt spüren, worum es geht und Gesetze vielleicht geändert werden. Das Schulgesetz wird anders gemacht. Natürlich kann man Kindern nicht mit Zwang das Wissen der Welt vermitteln. Das geht überhaupt nicht. Das muss man anders hinkriegen. Man kriegt es ja auch anders hin. In gleichwertigen Beziehungen kriegt man das hin, ich kriege das auch hin, aber das ist das Problem. Diese andere Grundhaltung, die man kennt in anderen Lebensbereichen. Dazu sagen die Leute, ja, das habe ich ja verstanden mit den Frauen und den Afrikanern. Aber Kinder ist was anderes. Da sage ich mir, ist dasselbe.
Hätte denn das, wenn wir jetzt mal so auf den Kindergarten schauen, hätte das jetzt, wenn wir jetzt sozusagen sagen, die Pädagogen, die da arbeiten, Erzieher, ich nenne sie gerne Kindergärtner oder vielleicht Begleiter, ja, auch, die entscheiden sich jetzt, wir wollen sozusagen amikativ den Kindern begegnen, würde sich dann für den Besucher auch sichtbar zum Beispiel an Tagesabläufen oder so was ändern? Also worauf ich hinaus will, ist, so, ich bin ja so bei dem Kongress so mit der Idee angetreten, oder das war so mein Schmerzpunkt in den 3 Jahren, die ich jetzt als Erzieher gearbeitet habe, dass ich so das Gefühl hatte, ich gebe den Kindern sehr, ich gängle die sehr in so einem Tagesablauf, reiße sie oft aus ihrem Freispiel zum Beispiel raus, bewege sie mit mehr oder weniger psychologischem Druck, sich 2 Stunden lang auf die Matte zu legen, solange sie noch keine Vorschüler sind. Würde sich da was ändern, jetzt so aus Ihrer Sicht?
Na, der ganze Ton ist anders. Also wenn man sich jetzt einen amikativen Kindergarten vorstellt, es gibt einige.
Gibt's schon.
Ja, es gibt einige, wo das die Amikation als Grundkonzept dahinter steckt. Und wer da arbeitet, der schwingt da auch ein. Mhm. Und die Atmosphäre ist einfach anders. Also was viel mehr kann ich da nicht zu erzählen. Also die Atmosphäre ist anders, was konkret dann gemacht wird. Das hängt ja ganz davon ab, was das Team sich ausdenkt und wie die drauf sind und wie flexibel die sind und ob die sagen, naja, also jetzt fangen wir mit der Kneterei an, die soll auch zu Ende gemacht werden. Wenn die Kinder nach 3 Minuten Knete Lust haben auf Ball spielen, dann muss das Team gucken, was sie wollen. Ob sie das einmal, das Konzept jetzt verlassen wollen, verändern wollen, variabel sind, flexibel sind oder ob sie da streng sind. Keine Ahnung, daran wird man das nicht erkennen. Man kann natürlich so sagen, naja, also wenn ein Kind gerade da in der Konzentration ist, dann wirst du es ja nicht stören müssen. Wer weiß, was richtig ist. Vielleicht ist die Störung ja total wichtig. Und da ist er mit 50 Jahren, wird der Psychiater und sagt, dass ich damals gestört wurde im Kindergarten, hat mich auf den Weg gebracht, Psychiater zu werden. Deswegen ist er jetzt hilfreich für 1000 Kinder. Keine Ahnung, ob eine Störung gut oder falsch ist. Das ist wieder unsere Fantasie. Ein Kind zu stören ist nicht gut, steht in irgendwelchen Lehrbüchern, das hat man im Gefühl, na gut, dann stört ein Kind nicht. Aber ob das wirklich richtig ist, ist immer die Frage, was ist wirklich richtig, das weiß man ja nicht. Also sage ich, verlass dich auf die Situation, schau, was du gerade willst, kannst das jederzeit auch ändern. Und dann ist man mehr authentisch, mehr spontan, mehr flexibel, hat sein Bücherwissen dabei, guckt die Kinder an, packt alles zusammen und dann gibt so eine insgesamtige Entscheidung aus allem, was man weiß. Sieht das Kind, möchte jetzt nicht gestört werden. Und dann sagt man, ja, das mache ich nicht. Oder man sagt, nee, das hilft nichts, ich störe jetzt. Hat da einer recht? Ist das richtig? Ist das hilfreich für die Entwicklung? Weiß man ja nicht.
Aber ich stehe zu mir in dem Moment.
Man steht zu sich.
Und zeige mich.
Man zeigt sich, wie man ist und kann sich jederzeit auch verändern. Also wenn man an das Kind stört, das fängt an zu heulen, dann sagt man, ja, war nicht gut, dann spielt es halt weiter. Man ist ja mit nichts verheiratet, letztendlich. Sondern nur mit seiner subjektiven Wahrheit, zu der man dann auch steht. Und die man aber auch verändern kann. Man ist also sehr, was sieht man dann? Man sieht sehr flexible Leute, man sieht sehr bei sich seiende Leute, authentische Leute im Kindergarten, flexible Leute, die erkennbar sind, die Orientierung sind, die, wenn man den Ton spürt, nicht so ein manipulatives, hinterlistiges Zeug drauf haben, auch nicht auf die modernste Art und Weise. Die machen das in dem Kindergarten dann auch nicht, weil Amikation das Beste für die Kinder ist. Das weiß man nicht. Das ist mein Weg. Wem mir gefällt, der mag den gehen. Ich bin ihn ja gegangen. Aber ich komme nicht daher und sage, die alle müssen Applikation machen.
Was wieder sowas wäre? Ich bin.
Ja, ne? Andererseits, ich verstecke mich auch nicht. Wenn ich jetzt also die Macht hätte, man ist ja Kultusminister und hat da seine Entourage und seine Clique und ich würde applikative Gesetze erlassen können, die würde ich auch erlassen. Und wenn dann ein Kindergärtner sagt, also Erzieher sagt, damit kann ich nicht arbeiten, dann kann er eben nicht arbeiten. Da wird er eben sonst was. Da bin ich auch rigoros, da setze ich mich durch. Ne? Aber ich verkaufe es nicht, als ist es wirklich das Beste für die Kinder. Sondern ich habe jetzt den Job und das ist meine Sicht der Dinge. Und nach meiner Sicht der Dinge geht das jetzt weiter. Da wird nicht in die Steckdose gepackt, wird kein Kopf abgeschlagen, da wird im Kindergarten jetzt nach amikativen Vorgaben wird gearbeitet. Ja, ist das Beste für die Kinder, Schöneberg, sage ich, die Frage stellt sich für mich gar nicht. Das ist jetzt mein Weg. Ist dein Weg denn besser als der andere Weg, sage ich, aus meiner Sicht schon. Ja, stehst du doch über den anderen, sage ich, schmeck doch mal genau hin. Aus meiner Sicht ist das besser, nicht wirklich besser. Und diese Differenzierung, was aus meiner Sicht besser ist, ist noch lange nicht das allerbeste, objektive Beste. Das kriegen die Leute schlecht auseinandergedacht. Mhm. Wenn einer kommt und sagt, das ist besser, dann denken die sofort, er meint, das ist wirklich objektiv besser. Ich habe also sehr wohl Auffassung, was besser ist, aber es bleibt in meinem Bereich. Und nicht klein und hässlich, sondern ich tue das auch, setze das auch um. Mhm.
Ja. Diese Manipulation, das bringt mich noch auf was, weil das ist auch was ich oft als sehr störend empfinde, wenn ich so Erwachsene erlebe. Ich muss jetzt mal ganz ketzerisch sein, mein Vater ist da so ein Negativbeispiel für mich, wenn er zum Beispiel mit meinem Sohn zusammen ist, wo ich das schon sehr erlebe, so dass er versucht, er hat irgendein Ziel, was er gerne erreichen will, und er merkt, er stößt ja auf den Widerstand und dann kommt da von ganz vielen Richtungen und versucht es mal darum und mal darum und mal ein bisschen, was ich vergleiche, aber deine Cousine, die macht das schon oder. Ja. Also das würde ich jetzt mal als höchst manipulativ empfinden.
Ja, das ist schon sehr, sehr dicke manipulativ. Ne? Mhm. Das ist ja wieder sein Weg. Da wird, ich sag mal, dass du jemanden wieder nicht diskriminieren. Mhm. Aus meiner Sicht geht er eben diesen Manipulationsweg. Das kann er ja tun, das ist sein Ding. Wenn ich ihn verhindern könnte, würde ich ihn verhindern. Das läuft nicht. Also wenn ich die Macht hätte, würde ich dazwischen gehen. Mhm. Nicht, weil ich wirklich drüber stehe, sondern weil das aus meiner Sicht nicht zu machen ist. Ich habe was dagegen, gegen diese Manipulation.
Und dann zeigen sie sich in dem Moment.
Ja, wenn die Chance besteht, dann würde ich dann intervenieren und sehen, dass dieser Weg zu dem Kind nicht gegangen wird.
Ist das also nochmal...
Ich würde ihn also ins Wort fallen, sagen, nee, komm, wäre ich ein Freund von mir, der so ist, nee, lass das mal. Finde ich nicht so gut.
Ja. Also wenn ich jetzt nochmal so auf die Interaktion mit dem Kind übertrage, könnte man es so sagen, dass ich versuche, das Kind jetzt nicht zu manipulieren, aber es das heißt nicht, dass ich nicht durchaus irgendwelche, also ich habe jetzt gerade eine Überzeugung und möchte das Kind dazu bringen, dass es ruhig am Tisch sitzt. Ja. Aber ich bin da auch klar. Also ich sage dann, ich will das halt und ich sehe das als das Richtige an und nicht und versuche es jetzt nicht irgendwie hintenrum, das macht man so, ja. Die anderen denken sonst komisch über dich oder so.
Was ich nicht mache, ist das mitschwingen lassen, ich habe Recht. Ich habe nicht Recht, nicht wirklich Recht. Also aus meiner Sicht ist das so. Das schwingt bei mir mit, dass ich nicht mich innerlich emporschwinge über den anderen. Und wie weit, kann man auch von außen zu gut sagen, das ist dann super manipulativ, weil du nicht drüber stehst. Ich habe keine Ahnung, über sowas unterhalte ich mich dann gar nicht, was da manipulativ ist oder nicht. Das geht auch nicht so sehr. Und das Manipulative ist wieder nur so ein Versuch, das Ding mal einzufangen, was ich entwickelt habe. Sondern es geht um dieses sich innerlich über den anderen emporschwingen.
Aus guten Gründen,
weil die Kinder ja noch nicht, dann hat man immer gute Gründe, wenn man sich emporschwingt, weil die Frauen das einfach nicht verstehen können. Das ist eine Frau, die kann das nicht überblicken. Das ist ein Schwarzer, der ist dazu nicht fähig. Eine schwarze Haut hat, kann es nicht so verstehen. Und Kinder können das auch nicht so verstehen. Also man muss ja nicht böse Absicht sein, wenn man sich darüber emporschwingt. Man ist davon überzeugt, das ist eine Grundhaltung, eine Grundposition. Männer sind wertvoller als Frauen. Und Weiße stehen einfach über Schwarzen. Und Erwachsene sind einfach die weiteren entwickelten Menschen als die Kinder. Das ist selbstverständlich. Ja, sagten die Leute, das stimmt ja auch. Bei Frauen hat man es anders verstanden, bei den Schwarzen auch, bei den Kindern nicht. Da darf man das vergleichen? Ja, das sind ja immer nur Versuche von mir, klar zu machen, wo ich unterwegs bin. Mhm. Ja. Und will da andocken bei dem, was die Zeitgenossen verstanden haben. Sie haben heutzutage verstanden mit Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Und sie haben verstanden Gleichwertigkeit von Weiß und Schwarz. Und die Diversitäten hatten das auch verstanden. Man steht nicht über Homosexuellen. Das verstehen die Leute heutzutage. Sie kippen also in ihrer Wahrnehmung von oben unten in die Gleichwertigkeit. Das ist das Paradigma der Gleichwertigkeit der Postmoderne, großer philosophischer Bogen. Das verstehen die Zeitgenossen. Aber sie verstehen es noch nicht und können es noch nicht weiterdenken ins Kinderzimmer. Da gibt es Blockierungen, weil wir selbst alle als Kinder nicht so gesehen wurden. Und wie soll man sich von etwas lösen oder das in Frage stellen, was so total selbstverständlich ist? Ein Kind wird ein Erwachsener und kann noch nicht wissen, was für das Gute ist. Das haben wir alle so gelernt und gelebt. Das wurde uns Großen ja auch erzählt. Das ist das Narrativ, was wir aufgezogen haben. Und wie soll man da kommen und sagen, ja, ich denke jetzt mal was anderes. Das ist ganz was Schwieriges, was ja nicht unmöglich ist. Weil wir, wie wir Kinder waren, wussten wir ja oder spürten, dass wir unsere eigene Weltwahrnehmung hatten. Die war anders als die Erwachsenen. Mhm. Wir Kinder untereinander haben diese Gleichwertigkeitsatmosphäre auch gespürt. Nur wir untereinander. Nur wenn ein Erwachsener dabei war, war das auf einmal wieder alles ganz anders. Der beanspruchte die innere Führung, er hatte Recht und wir mussten uns zurückziehen, innerlich. Also ein Beispiel, wenn wir in der Scheune gespielt haben, wir Kinder, mein Großeltern, ein riesiger Bauernhof, und wenn wir da in der Scheune unterwegs waren mit unseren 5, 6 Jahren, das war klar, was wir konnten. Der eine konnte über den großen Balken balancieren, der andere nicht, der dritte ist gerobbt und war der gefährliche Bulle, das war eine klare Sache. In dem Moment, wo die Tür aufging und ein Erwachsener reinkam, kippte alles um. Da war ganz klar, was richtig und was falsch ist. Und er beanspruchte die Führung. Und wir waren auf einmal wieder innerlich richtige Kinder und da war der Erwachsene. Vorher waren wir souveräne, gleichwertige Wesen, die da in der Scheune rummachten. Und auf einmal kam wieder, wir sind Kinder.
Ja. Der hat dann wahrscheinlich gesagt,
der musste einfach nur reinkommen. Es reichte, seine Gestalt zu sehen, weil wir wussten, als Kinder weiß man, was Erwachsene für eine Ausstrahlung haben. Sie haben diese innere Führungsbeanspruchungsausstrahlung. Schon wenn er an der Tür rappelte, wussten wir, er kippte diese ganze Atmosphäre um. Damit will ich sagen, wir Kinder haben erlebt diese Gleichwertigkeitsgeschichte.
Aber nur unter Kindern.
Nur unter Kindern, aber daran kann man anknüpfen. Mhm. Wenn die Kinder jetzt groß sind, die sind jetzt 20 oder 30 oder 40, und ich erzähle von diesen Geschichten und diesem Gleichwertigkeitsvergleich mit meiner Frau, weißen, schwarzen und dem Büffel und dem Indianer und dem IS-Kämpfer, dann pirsche ich mich so langsam vor zu diesen Zuhörern in ihre eigene Kindheitserfahrung. Und da können sie dann anknüpfen und sagen, ja, eigentlich haben wir Kinder ja auch eine eigene Weltsicht gehabt. Und sage ich, ja, da kann man sich als Erwachsener auch drauf einlassen. Muss sich nichts bieten lassen. Aber dann komme ich an die Scheune, die Kinder spielen da. Jetzt
genau, das ist mein nächstes Mal. Jetzt
wäre spannend. Und dann merken die Kinder schon an der Art und Weise, wie ich an der Scheunentür wacke, das ist Hubertus und wir können weiter so machen, so sein, wie wir sind. Das kriegen die mit. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, natürlich, weiß ich nicht, aber das ist jetzt so ein Bild. Ne? Mhm. Sie würden dann, wenn sie mich sehen, nicht rauskippen aus ihrer Souveränitätserfahrung, weil sie merken, er hat diese Ausstrahlung. Und das haben die Kinder in der Schule auch genau gemerkt. Die haben mir gesagt, du machst dasselbe wie die Lehrer. Wir müssen die Bücher aufschlagen, wir müssen stillsitzen, wir müssen deine blöden Texte auswendig lernen. Aber es fühlt sich anders an. Da ist was anders. Und was war da anders? Der innere Blick. Das haben die gemerkt.
Mal angenommen, sie hätten jetzt persönlich ein Problem damit, sozusagen aus so, oh Gott, das ist mir zu gefährlich, die Kinder zu sehen, weil die können sich verletzen, wenn die da oben den Balken. Das kann ja ruhig sein, ne?
Ja, klar. Ey Leute, geht's noch, würde ich sagen, runter da, aber rucki zucki. Und dann kommen die Kinder da runter oder auch nicht, das wird sich zeigen, aber sie sind innerlich nicht herabgesetzt. Wenn man jetzt diese Szene weiterverfolgt, dann sagt der Uwe oben auf dem Balken, ey Uwe, sag mal, hast du jetzt die Führung? Muss ich da was einsehen? Stehst du über mir? Und dann sage ich, ich stehe nicht über dir, ich kann es nicht mehr ansehen, mir ist das zu gefährlich mit dem Bullen da unten. Du hast nicht wirklich mehr Recht als ich, sage ich habe nicht mehr Recht als du. Ich kann also aus meiner Sicht hier balancieren. Aus deiner Sicht, da stelle ich mich ja nicht drüber, aber jetzt komm runter. Ja, was denn jetzt? Muss ich jetzt runter oder nicht? Und dann sage ich, ich stehe nicht wirklich über dir. Sagt der Rubi, das habe ich jetzt verstanden. Du stehst nicht wirklich über mir und jetzt lass mir aber meine Entscheidung treffen. Sag ich, was willst du jetzt machen? Sagt er, ich balanciere weiter, dann hole ich dich da runter. Das wollen wir doch mal sehen. Oder sagt, okay, Rubi, dann komme ich jetzt runter, wenn du so eine Bange bist, dass ich da abstürze, dann tue ich dir den Gefallen und komm da runter. sondern es wird dann ausgehandelt, wie es weitergeht. Aber klar ist zwischen Hubi und Uwe, Hubi steht nicht innerlich über Uwe. Er hat nicht diese Verantwortungsüberstülpungshaltung des Erwachsenen, diesen pädagogischen Erziehungsauftrag, Menschenformungsauftrag hat er nicht. Der ist von gleicher Art. Und dann kann man ja Hubi geben, was Hubi braucht, oder man lässt es bleiben. Und Hubi kämpft dafür, dass er sein Interesse durchsetzt. Und sagt, na gut, dann hole ich jetzt den Bullen raus, aber dann könnte er weiter balancieren. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Das wird sich ja dann zeigen. Das ist jetzt nicht wichtig zu erkennen, wie geht es jetzt weiter, um meinen Ansatz zu verstehen. Um meinen Ansatz zu verstehen, muss man in diese erdachten psychologischen Gespräche einsteigen von Uwe und Hubi. Das wird ja nie im Leben wirklich stattfinden. Oder von dem Vater und dem 6 Monate alten Kind, sowas findet ja nicht wirklich statt. Aber da sich reindenken, wie würden die miteinander sprechen und was würde da rüberkommen in Sachen Gleichwertigkeit?
Also, weil Sie gerade das Beispiel nehmen, gesagt haben, vielleicht endet es damit, dass er den Bullen rausnimmt. Ja. Das ist ja so ein bisschen so eine Suche nach, du hast irgendwie gerade ein Bedürfnis und ich habe auch ein Bedürfnis, nämlich ich kann dich nicht sehen mit Bullen drunter. Ja. Aber ich habe Interesse daran, dass du deinem Bedürfnis folgen kannst.
Ja, wenn man so überkandidelt unterwegs ist. Ja. Also ich habe Interesse daran, dass du dein Bedürfnis, ich will dem Kind nicht zu nahe treten. Das kann man alles machen, das sind alles schöne Geschichten, aber manchmal ist man kurz angebunden und ist da nicht auf dem Kind den Weg ebnen, also die Steine aus dem Weg des Kindes räumen Weg. Auf dem ist man eben nicht immer. Ja, dann bettelt man die Kinder nicht auf Rosen, sondern ist kurz angebunden, hat keine Zeit und zack, zack, zack. Es sei denn, man ist gut drauf, also die Beziehung stimmt und die Sonne scheint und man hat ein Lotto gewonnen. Und dann kann man auch dran gehen und sagen, ja, jetzt ebne ich dir den Weg und dann werde ich den Bullen rausnehmen, damit du da schön balancieren kannst. Also ein Pipapo kann man natürlich auch machen. Das ist nicht das, es ist nicht das Revolutionäre, was ich erkannt habe. Das muss man dem Einzelnen überlassen, wie geduldig und langatmig und nachdenklerisch er da unterwegs sein will. Das ändert nichts an der Substanz. Entweder steht man drüber oder man steht nicht drüber innerlich. Und ein Nicht-Drüber-Stehen, der kann kurz angebunden sein, der kann auch sehr großzügig sein.
Daran sieht man es sozusagen jetzt nicht zwingend?
Daran sieht man es nicht, an der Großzügigkeit oder Kleinzügigkeit. Man sieht das nur, per der Spruch, mit dem Herzen. Man kann diese Gleichwertigkeitsgeschichten nur mitbekommen in der Interaktion mit so jemandem. Wie spüre ich das? Stellt er sich innerlich drüber oder nicht? Wie dieses Beispiel, der Afrikaner will den Weg zum Bahnhof erklärt haben, der kriegt das mit, was da abgeht, ein Gleichwertigkeitsgefühl. Das kann man nicht verstecken. Ich sage mal, die Frauen kriegen das auch mit, spätestens nach einer Nacht wissen sie, wie der Mann dann tickt. Ne? Kann er 100 Spüre machen. Ich mache gleichwertige Beziehungen zu Frauen, dann fallen die drauf rein. Das ist ein Beispiel, die Frau fällt drauf ein, aber dann, nach einer Nacht weiß sie genau Bescheid, ob es ein Schofi ist oder nicht. Das merkt man, between the lines. Das merken die Kinder auch.
Was mir jetzt gerade nochmal einfällt, so der Spruch, ich bin okay, du bist okay. Weil ich hatte so ein bisschen, war es so bei mir angekommen, so dieser Spruch, so als sie kommen jetzt gerade rein in die Scheune und sehen die Kinder. Und ich glaube, da war das so die Formulierung so, ich glaube es ja nicht.
Ja, irgendwie so, ja, ne? Ja, das war jetzt ja? So der Schreck. Ja. Das Beispiel der Schreck, das will ich jetzt nicht sehen.
Da hätte ich jetzt potenziell rein interpretiert, was macht ihr denn für verrückte Sachen?
Ist die Frage, wie man reagiert. Das war jetzt so ein Beispiel, wo man da keine Lust drauf hat, das anzusehen. Man kann auch an der Tür rütteln. Ich sehe die Kinder, weil ich sage, oh super, ich komme sofort rauf. Ist auch eine Möglichkeit. Ne?
Also, oder man könnte ja trotzdem bleiben, also es stört einen und sagen, oh Gott, ihr seid ja mutig, aber ich kann es nicht aushalten, kommt jetzt trotzdem runter.
Was immer da für eine Reaktion ist, seid ihr mutig? Oder seht zu, dass ihr den Büffel nicht auf den Kopf fallt, wenn er schon runterfällt, man macht einen Scherz. Oder man sagt, kommt da runter, das glaubst du ja nicht, oder ich mach mit, oder man macht die Tür wieder zu, um die Kinder nicht zu stören. Oder man holt kurz sein Handy raus, macht immer ein Foto, wie er dann da runterfällt oder wie er balanciert. Keine Ahnung. Das ist, also was man konkret macht, ist nebensächlich, um den Ansatz zu verstehen. Es ist dann spannend und lustig und interessant. Was macht er jetzt konkret? Werde ich auch immer gefragt, weil die Leute meinen, sie könnten rausfinden, was ich meine, wenn sie meine konkrete Aktion sehen. Ich sage, das ist aber nicht das, wo man dahinter kommt, was ich eigentlich meine. Die kann sehr, sehr gaga sein, die kann skurril sein, die kann sehr autoritär sein, wie das Leben mich gerade da komponiert hat, an dem Scheunentag. Wenn man verstehen will, was Amikation ist, was ich meine, Gleichwertigkeitsbeziehung zu Kindern nach Schönebergsicht, dann geht es um schwierige Sachen, um die Psychologie, die dabei ist. Und die fange ich an mit so einem Begriff wie sie ein, ich habe recht. Ich bin der Erwachsene, du bist das Kind, das kannst du noch gar nicht überblicken. Und erst wenn man 18 ist, dann ist man souverän und kann aus eigener Verantwortung entscheiden. Das ist ja der Standard. Mhm. Ja, kann man auch sagen, den will ich nicht. Ich erkenne, dass der schon von Geburt an in eigener Verantwortung den ersten Atemzug tun kann. Das ist die Leberkäse-Geschichte. Die Kinder werden geboren und müssen nur lernen, Sauerstoff gibt es aus der Luft. Wer bringt den Kindern das denn bei? Wo soll das wissen? Das können die ja nicht wissen. Also kommen Erwachsene und sagen den Kindern, jetzt müsst ihr Sauerstoff aus der Luft holen, Mund auf, Luft holen. Bisher gab es gratis Sauerstoff durch die Nabelschnur. Die Kinder müssen jetzt bitte sehr Mund aufmachen. Nun redet man nicht mit Neugeborenen, man handelt und erklärt den Kindern mit Handeln, jetzt musst du den Mund aufmachen. Klemmt die Nabelschnur zu. Das Kind ist geboren, liegt auf dem Bauch der Mutter, die Nabelschnur ist noch zur Plazenta, Plazenta ist noch an Ort und Stelle und die Nabelschnur pulsiert noch. Und jetzt klemmt man sie zu und das heißt für das Kind, ich kriege keinen Sauerstoff mehr, wo bleibt mir jetzt mein Sauerstoff? Und dann kriegt es Not und dann reißt es den Mund auf, holt ganz tief Luft, keine gute Idee, die Lunge war zusammengefaltet, wird dann durch tiefes Luftholen ruckartig entfaltet, tut schrecklich weh und dann schreien die Kinder auch, ah, erster Atemzug, funktioniert, Erwachsene sind zufrieden. Bei mir ist das alles ganz anders. Le Boyer, 1975, französischer Arzt, die sanfte Geburt, der kam dann auf die Idee und sagte, die sind souverän und gehören sich selber, die können das selber in eigener Regie entscheiden, die Luftatmung. Kind wird geboren und jetzt muss man dem Kind beibringen, Mund auf Luft, dann sagt er, nein, das tue ich nicht. Ja, dann kriegen die Kinder Schäden im Kopf, die werden geistig behindert oder körperlich behindert, die müssen genug Sauerstoff haben. Also bitte sehr sorgt dafür, dass die Sauerstoff haben. Klemmt die Nabelschnur zu, dass der den Mund aufmacht. Sagt er, nein, ich mache gar nichts, was passiert jetzt? Ja, die Kinder sind souverän, sagt, hat man dann auch, wenn man Kinder so begleitet, sieht man, dass die Nabelschnur pulsiert. Und dann hat das Kind auf dem Bauch der Mutter liegend noch den alten Sauerstoff zuvor. Durch die alte Sauerstoffe durch die pulsierende Nabelschnur, dass die Luft geht ums Gesicht, das ist kühl. Und da sage ich immer, haben die Kinder bei Petrus im Geburtsseminar nicht nur unter der Bank Mickey Maus gelesen, sondern manchmal auch aufgepasst. Wenn da was Kaltes um dein Gesicht kommt, dann nimm ein Schlückchen Luft. Nicht zu viel, tut schrecklich weh. Die Kinder nehmen also dann ein Schlückchen Luft und noch ein Stückchen Luft, noch ein Stückchen Luft. Die Luft, die Lunge entfaltet sich langsam. Die Nabelschnur, pulsierende Nabelschnur, schickt das Blut für den Lungenkreislauf. Dann wird die Nabelschnur milchglasig, weil das Blut da oben verbraucht wurde für den Lungenkreislauf. Und die Kinder haben sich selbst in eigener Regie umgestellt auf die Luftatmung. Und dann sagen die Babys, ja, ich habe mich umgestellt auf die Luftatmung. Okay, ihr könnt mich jetzt abnabeln, ich kann auch nicht den Knoten machen und die Schere bedienen. Aber selbstbestimmt, selbstverantwortlich vom ersten Atemzug an. Da kam dieser französische Arzt 1975 um die Ecke mit diesen Ideen und wurde völlig abgelenkt. Ging gar nicht. Es gibt Schäden für die Kinder. Und wie mein erstes Kind dann kam, hatte ich das Buch gelesen und sagte, wir machen das so. Und dann kam ich bei unserem Frauenarzt damit rüber und er sagte, das ist unverantwortlich. Ich sagte, klar, das ist unverantwortlich, weil die selbstverantwortlich sind. Im konstruktiven Sinne unverantwortlich. Das ging beim ersten Frauenarzt nicht, beim zweiten nicht, beim dritten nicht, an der Uniklinik ging das nicht, der zweite Uniklinik ging das nicht. Das machte keiner 1980 in Deutschland, das ging nicht. Und dann habe ich gesagt, dann fahren wir nach Paris zum Le Boyer, dann wird er wohl wissen, was er geschrieben hat. Ich war angerufen. Ja, könnten Sie auch kommen, aber der ist zurzeit in New York. Und dann sage ich, es auch kein Thema, dann fliegen wir nach New York. Und dann sagt dann meine Frau, mein Bauch ist so dick, kommt überhaupt nicht in Frage, ich gehe in kein Flugzeug mehr. Dann habe ich geguckt und fand einen Pionier in Sachen anderer Art zu denken, über Kinder, über Neugeborene, über ersten Atemzug. Und bin zu diesem Pionier hin, der hielt dir Vorträge, habe ich mich in die letzte Reihe gesetzt, mir das angeguckt, habe mich überzeugt, ihn gefragt, können Sie unser neuer Frauenarzt werden? Ja, und so war's. Ja, und dann kriegten wir da unser Baby und war ich natürlich ganz neugierig, ob das jetzt alles auch so funktioniert mit dieser Nabelschnur-Theorie. Mhm. Ich sitze dann am Stuhl, das Geburtsbett da vorne, der Arzt war mit meiner Frau zugange, das Kind war dann da, Arzt guckte aus dem Fenster, was macht jetzt die Nabelschnur? Wie pulsiert die jetzt? Und da war aber die Decke so vorgerutscht. Wenn man da so sitzt, als hypermoderner Vater mit im Geburtszimmer, sagt man ja nicht zum Arzt, können Sie mal die Decke eben runterziehen, das geht ja gar nicht. Also dann habe ich die Klappe gehalten und gewartet, dass das Kind sich umstellt auf die Luftatmung. Also irgendwie Tönchen hören, so schniefen, schnaufen, kam nichts, kam gar nichts. Null. Und also habe ich 30 Sekunden ausgehalten, 33 Sekunden, dann wurde ich unruhig, sagte, das ist alles Unsinn. Ich hatte ja schon promoviert über die ganzen Sachen, Doktorarbeit, alles bereit abzuschwören in den Papierkorb damit. Mir stirbt direkt kein Kind oder kriegt einen Dauerschaden nur für so eine blöde, verrückte Ideologie. Gleiche Selbstverantwortlichkeit von Kindern. Also was tun? Den Arzt ansprechen, können Sie jetzt vielleicht mal die Nabelschnur zudrücken? Er hat ja nur blöde Diskussionen gegeben. Ihr müsst schon selber machen. Also ich fuhr hoch, so von meinem Stuhl und wollte hin, stürzte mich dahin und in dem Moment, wo ich hochfuhr, sagte mein Baby dann zu mir, Papa, geht's noch? Ein bisschen so ungeduldig. Ich kriegte gerade noch mit, wie ich hochfuhr, den ersten Schnaufer und Schniefer und merkte, mein Kind stellt sich um auf die Luftatmung. Ich konnte tief durchatmen, mich langsam wieder hinsetzen. Meine Welt war wieder heile und natürlich funktioniert das, wenn man ein bisschen Geduld hat mit der Selbstverantwortung des Kindes. Und heute, 40 Jahre weiter, wenn man eine Libri-Geburt haben, ist kein Thema. Die Zeit geht weiter und das ist selbstverständlich. Nur damals war das überhaupt nicht selbstverständlich. Das war vor 100 Jahren nicht selbstverständlich, Frauen gleichwertig zu sehen. Und es ist heute immer noch nicht selbstverständlich, Kinder gleichwertig zu sehen. Wie ich das sehe, in der Geburtssituation schon. Das kriegen die Zeitgenossen hin, die bei ihr Geburt. Ne? Aber dann kommt das ganze erste Jahr, die ganze Säuglingserziehung und was ja, die ganze Kita und Schule und ja mit 18. Ich sage, nee, lass uns nochmal dabei bleiben. Bei dem Wissen, die können ihre Dinge in eigener Regie machen, so wie sie das auf ihrem Level entscheiden und spüren und fühlen. Und wenn die was spüren und fühlen, was mir nicht passt, gehe ich dazwischen. Dann gibt es ja Korrekturen. Woher sollen die Kinder wissen, was eine Treppe ist? Knallern darunter. Ja, ist ja klar. Wenn er anfängt zu krabbeln mit 8 Monaten die Treppe, was macht man, wenn er eine Treppe im Haus hat? Ja, der Kind ist ja selbstverantwortlich, wird ja wohl wissen, was mit der Treppe ist. Das ist doch Unsinn. Er hat seine Sicht der Dinge und aus seiner Sicht der Dinge ist das eine interessante Krabbelei und dann bricht er sich in den Hals. Das ist ja mit mir nicht zu machen. Also mache ich ein Gitter da oben hin oder eine Rutschbahn oder ziehe Parterre um oder fessel das Kind oben ans Geländer. Irgendwas fällt mir ein. Aber er wird ja souveräner. Irgendwann hat er das im Handling mit der Treppe und das merkt man auch. Und dann kann man sich mit seinem Gefühl, ich passe jetzt auf, dass die Kinder nicht zu Schaden kommen, zurücknehmen. Sagen, okay, das ist jetzt dein Ding. Und so wachsen die Kinder immer mehr in unsere Welt rein. Da, wo das dann auch aus meiner Sicht funktioniert. Sie kriegen das mit der Treppe gut hin und mit dem Anziehen gut hin, mit dem Fahrradfahren gut hin. Und alle Dinge kriegen sie ganz gut hin, wo ich sage, naja, dann lasse ich dich jetzt mal machen. Ich bin nicht für dich verantwortlich, bin für mich verantwortlich. Das ist mal der Punkt. Ich kann es nicht mit ansehen, wenn du da runterpurzelst. Das ist nicht meine Sache. Ja, aber dann weißt du doch, was für die Kinder gut ist. Also ich weiß jetzt auch, was für sie gut ist, diese Applikation, aus meiner subjektiven Sicht. Ob das wirklich gut für sie ist, das diskutiere ich, das ist ungehörig, so darüber nachzudenken, aus meiner Sicht. Da bin ich fies von und sage, das tue ich nicht. Ich weiß, was für die Kinder gut ist. Die haben da nicht in diese Steckdose zu packen, dann sind die tot. Ob das wirklich gut für die Kinder ist, was, ich bin da nicht der Doktor Allwissen. Da ist irgendeine Atomrakete unterwegs, weil in Kasachstan nicht einer nicht aufgepasst hat, schickt das Ding los. Die Frühwarnsystem funktioniert ja nicht. Der Kurze mit seinen 6 Monaten kriegt das mit, gleich steckt er die Atombombe ein. Ich habe keine Lust, 30 Jahre Hautkrebs zu haben. Ich will sofort sterben. Geht dahin und will zu sterben, um zu sterben. Und das soll falsch sein? Ich bin doch nicht der Doktor Allwissen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Tod eines Kindes wertvoller als das Leben. Keine Ahnung. Aus meiner Sicht gibt es keine Atomrakete. Also nehme ich das Kind weg. Aber nicht mit der objektiven, besserwisserischen, moralisierenden, überheblichen, missionarischen Haltung und ich habe wirklich recht. Das habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Da bin ich dann wischiwaschi auf einmal, nicht zu packen. Ja, sage ich, wer wirklich recht hat, weiß man nicht. Aber dadurch wird man nicht schlapp, sondern geht den Weg, den man für sich als den richtigen erkannt hat. Also das ist keine antiautoritäre Attitüde, wo man dann handlungsschlapp wird. Man handelt schon energisch, nach den eigenen Erkenntnissen, verkauft sie aber nicht, stülpt sie dem anderen nicht überall, ist es wirklich das besser für dich. Das nicht, auch nicht genau. Auch nicht an der Steckdose, auch nicht an der Treppe und auch nicht jetzt in unserem Gespräch.
Also könnte man so sagen, ich handle hier nach meinem besten Wissen und Gewissen.
Ja, und stehe ich, ich kann nicht anders, diese Geschichte.
Und immer, und ich versuche dir sozusagen die größtmögliche Freiheit zu geben, gemäß deinem Entwicklungsstand.
Die Freiheit geben ist schon auch nicht meine Sprache. Man gibt keine Freiheit. Ich lasse mich drauf ein. Oder geh damit um, dass du deine Freiheiten hast. Ja, das ist für mich so selbstverständlich wie was. Das muss ich gar nicht innerlich thematisieren. Ich mache das einfach. Das ist ein souveränes Wesen und dann schaue ich, was geht ab. Und muss nicht nachdenken, ja, jetzt gebe ich dir auch die Freiheit. Also unser Denkvermögen über Kinder ist geprägt von solchen Sentenzen, solchen Sätzen und solchen Nachdenklichkeiten. Es fehlt die Sprache und es fehlt auch, sagen wir mal, die stringente Denke, mit einem souveränen, mit einem Kind als souveränen Wesen umzugehen. Das entzieht sich unserer Denkfähigkeiten, weil wir nicht 100 Jahre trainiert sind. Das braucht. Und deswegen kommt jetzt auch diese Überlegung, ich gebe dem Kind die Freiheit. Das kommt aus dem alten Denken, weil wir nicht gewohnt sind, mit freien Wesen einfach umzugehen. Man gibt der Frau ja nicht die Freiheit. Mhm. Sie gehen mit ihrer Frau um, mit einem freien Wesen. Und wenn wir Männer uns jetzt unterhalten, wie gehen wir denn mit den Frauen um? Dann sage ich, naja, ich gebe meiner Frau auch die Freiheit, das ist doch völlig Banane. Dann stehen wir Männer ja immer noch über den Frauen. Ja, großzügige, gütige Männer, die aber über den Frauen stehen. Huldvoll geben wir den Frauen die Freiheit. Das ist nicht die Gleichwertigkeit, von der ich rede. Und ich gebe den Kindern auch nicht huldvoll die Freiheit und die eigenen Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und der ganze Kram, es ist immer huldvoll von mir. Wir sind die Experten über die Kinder. Und jetzt müssen wir ihnen, weil das für ihre Entwicklung gut ist, jetzt die Freiheit geben. Leute, das ist immer noch nicht das, wovon ich rede.
Ich versuche noch, ich mache noch einen anderen Versuch.
Ja.
Das Kind hat die Freiheit und da, wo ich sozusagen nicht anders kann, weil ich Gefahr sehe und nicht anders kann und nicht eingreifen kann, so von mir aus, deswegen greife ich ein.
Ja, aber so viel zu gewollt. Man macht doch einfach das, so man die Stimmung gerade ist. Ihre Frau kann auch tun, was sie will. Ja, aber wenn sie an ihre heilige Briefmarkensammlung geht und will die jetzt verbrennen, was weiß ich, geht man dazwischen und sagt, nee, ist jetzt nicht. Oder her mit dem Briefmarken. Ein blödes Beispiel jetzt. Man interveniert und lässt sie nicht über den Tisch ziehen oder verteidigt seine Grenze und seine Heiligkeit und Wichtigkeit. Deswegen muss man nicht vorher nur diskutieren, ob die Frauen gleichwertig und ob die frei sind. Die Diskussion haben wir hinter uns. Die sind es. Und jetzt kommt die Handlung. Und die Diskussion mit den Kindern, ob sie gleichwertig und frei sind, haben wir hinter uns. Ich hinter mir. Und jetzt kommt die Handlung. Und wenn ich mit ihnen rede und mit anderen rede, dann ist aber sehr die Frage, ob man diese Diskussion schon hinter sich hat. Das braucht eben noch 30 Jahre. Bei ihnen vielleicht 3 Minuten, keine Ahnung. Aber das braucht bei den Leuten eben seine Zeit. Und dann sagt man, darüber müssen wir nicht mehr diskutieren, dass die frei sind und gleichwertig sind. Das haben wir geschafft. Das haben wir innerlich verankert. Und jetzt kommt die Handlung. Ja, gleich mit den Frauen ist immer ganz gut, obwohl die Frauen das auch nicht so gerne hören. Aber ich habe nichts Besseres parat.
Aber das bringt auf jeden Fall in mir was zum Denken. Naja, ne? Also da wird das schön gleich, da wird das schön deutlich. So die sagen, man sagt ja zur Frau auch nicht.
Ja, oder noch so ein schönes Beispiel, um die Quintessenz deutlich werden zu lassen. Wir sprechen jetzt hier, also und nach dieser Aktion fahre ich nach Hause, was bringe ich meiner Frau denn mit? Von einem kleinen Abstecher hier nach Leipzig. Und dann stehe ich in der Tankstelle und weiß nicht, was ich mitbringen soll. Und dann sagt der Tankwart, machen Sie voran, sind Leute hinter Ihnen, bezahlen Sie mal, was fehlt denn? Ich muss meiner Frau was mitbringen. Worüber denken Sie denn nach? Dann sage ich, so eine Interviewgeschichte, Mon Chéri oder eine Rose? Dann sagt er, kann nicht so schwer sein, entscheiden Sie sich da mal. Dann sage ich, ja, ich weiß nicht. Dann sagt er, ja, was ist denn gut für die Entwicklung Ihrer Frau? Gute Frage. Völlig absurd. Ich kaufe schon was. Manchmal wieder durch Rose, aber nicht, weil das gut für die Entwicklung meiner Frau ist. So. Jetzt kommt Weihnachten, steht vor der Tür. Ich stehe vor dem Spielwarengeschäft mit meinem Freund und sage, warte mal, ich muss meinem Neffen noch was kaufen. Wir haben es eilig, wir müssen... Nee, sag ich, warte doch mal. Und ja, was ist denn ja hier Spielwarengeschäft? Worüber denkst du nach? Sag ich. Mein Neffe ist 3 Jahre. Ich muss einen Teddy oder ein Lego kaufen, weiß ich genau. Ich kann mich nicht entscheiden. Sagt er, wie alt ist er? 3 Jahre? Ja, sag ich, 3 Jahre. Sagt er, ja, was ist denn gut für seine Entwicklung? Da steht der Kleine daneben und sagt, ja, Onkel, geht's noch? Du denkst über mich nach, was gut für meine Entwicklung ist. Das siehst du in deinen Büchern, das lehrt dir an der Universität. Ja, habt ihr einen Knall oder was? Mensch, schenk mir den Teddy, wenn dir das eine größere Freude macht, als mir das Lego zu schenken. Du schenkst der Mama da auch keine, meiner Tante da auch nicht eine Moncherie geschenkt, weil es gut für ihre Entwicklung war. Das ist der Punkt. Den Kindern gegenüber denken wir darüber nach, was ist gut für ihre Entwicklung. Das ist banal, das ist Standard vom Geschäft Weihnachten. Und in der Tankstelle ist es Standard nicht, darüber nachzudenken, wenn ich meiner Frau was mitbringe. Und diese Gleichwertigkeit, die habe ich verstanden und mache das auch im Kinderzimmer und beim Teddy und beim Lego. Nicht, weil das gut für seine Entwicklung ist. Denke ich dann darüber nach, was ist gut für die Entwicklung meiner Frau? Das kann man ja machen. Wir Männer unter uns, wie geht es denn deiner Frau? Ja, sonst, oder, ja, braucht sie vielleicht mal einen Kurs oder braucht sie mal eine Auszeit von der Familie oder was? Da kann man darüber nachdenken. Aber doch nicht in dem Sound, in diesem Drüberstehsound. Kannst du jetzt nicht anders formulieren. Ich mache mir schon Gedanken über die Entwicklung von Kindern, aber nicht in diesem Drüberstehsound. Das ist der Punkt. Da ist der Unterschied. Ja. Na gut, aber um auf die Kita zurückzukommen, mit so einer Haltung mit den Kindern arbeiten kann man natürlich machen. Man hat einen ganz anderen Sound, ganz andere Haltung. Und ich würde auch die Ausbildung für Erzieher dann ganz anders machen. Und damit die in diese Haltung reinrutschen und mit dieser Haltung mit den Kindern was machen.
Die ist ja maximal defizitär angelegt. Ne? So, das muss es bis zu dem Monat können und dann muss es dann können.
Die Basis, ist ja die pädagogische Basis. Ne? Man ist für das Kind und seine Entwicklung verantwortlich. Und aus dieser Grundposition kommen dann viele, viele Ideen, wie man es konkret macht. Und meine Basis ist eine ganz andere. Eine Gleichwertigkeitsbasis, sondern man verbringt gemeinsame Zeit. Man hat eine schöne Zeit miteinander. Das ist das Hauptmotto. Hauptsache, man hat einen schönen Tag und eine schöne Zeit miteinander verbracht. Und ob das jetzt mit Kneten oder Feinmotorik oder Grobmotorik oder Hinter- oder Unter- oder Übermotorik geht, das sieht man dann schon. Ja, wenn man dann ans Lehrbuch 35b glaubt, Feinmotorik ist wichtig, dann kann man das ja tun. Und der andere glaubt ans Lehrbuch 35c und sagt, wir machen nicht so viel Feinmotorik. Da muss man gucken, was man für Faxen mit den Kindern anstellen will. Oder für tolle Ideen umsetzen will. Gemach, gemach, komm mal wieder runter, sage ich. Die Grundposition ist dann eine andere. Ich komme dann in die Kita, Kinder kommen auch morgens hin, wir treffen heute Erwachsene und die gucken mal, wie sie mit uns drauf sind, was sie mal schauen, was heute abgeht. Und sie kommen nicht zur Kita und sagen, ja, heute werden wir wieder erzogen. Heute arbeiten wir die wieder daran, dass wir mindestens das Gymnasium schaffen. Ja, mein Erzieher hat schon überlegt, dass ich später mal Professor werde. Die arbeiten an unserer Menschwerdung, an unserer Reifung. Die arbeiten daran, an unserer Feinmotorik, habe ich gelesen in dem Buch. Hat er liegen lassen, habe ich noch mal nachgelesen. Da halten die sich mit ihren 3 Jahren über die Großen. Die sind wieder dabei, uns zu Menschen zu machen. Das muss alles nicht sein. Man muss ja solche Fantasiegespräche mal machen, wie die Kinder mit ihren 3 Jahren über uns nachdenken und wie man auch selber mit so einem 3-Jährigen dann diskutieren könnte. Bist du wieder dabei, an meiner Seele zu arbeiten, sage ich, bleib mal auf Teppich. Ja, aber du bist doch der Erzieher, du hast doch Pädagogik studiert. Du bist doch verantwortlich für meine Entwicklung, sage ich, du bist für dich selbst verantwortlich. Und auf der Basis geht um. Ja, dann kann ich ja in die Steckdose packen, sage ich. Wenn ich dabei bin, kannst du nicht. Handlungsebene. Aber ich darf das für eine Schweineschnauze halten. Innerlich kannst du das für alles Mögliche halten. Du kannst es nur nicht tun, wenn ich dabei bin. Und da kommt die ganz große Kritik dann, dass man sagt, naja, ihr gebt den Kindern so eine innere Freiheit und sie können es doch nicht tun. Und da ist schon wieder alles voll Missverständnis. Ich gebe gar keinen. Weder gebe ich, noch geht es um die innere Freiheit. Es geht um meine Sicht. Wer bin ich, ist die Frage. Wer will ich sein im Umgang mit Kindern? Die erste Frage war, wer bist denn du? Was sind Kinder für Wesen? Anthropologische Grundfrage. Homo educandus, Erziehungswesen oder eben nicht Homo educandus. Homo educandus hat ein Schild auf der Stirn bei der Geburt. Da steht drauf, Homo educandus, in einem Kleingedruckten, heute achtsam und einfühlsam auf die Kinder hören und macht das sanft und nicht mit der Brechstange. Im 18. Geburtstag haben wir das Schild ab. Da sind die souverän. Und ich sage, aus meiner Sicht werden die Kinder geboren nicht mit so einem Schild, Homo educandus, sondern mit einer Krone. Ich bin ein Souverän, ich gehöre mir selber. Das ist die Frage, was man sieht. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Wie will man die Kinder denn sehen? Was ist denn, wird denn angeboten? Markt der Möglichkeiten. Es wird angeboten, heutzutage in unserer Kultur, dieses Schild auf der Stirn. Homo educandus. Ja, sage ich, es gibt auch ein anderes Angebot. Das Kronenangebot von Geburt an. Davon erzähle ich. Ja. Das ist eine innere Sicht.
Was mich nochmal so, nochmal dieses Nabelschnurbeispiel, dieses Vertrauen, dass das Kind alles in sich trägt und sozusagen für sich selber auch verantwortlich sein darf, für seine Entwicklung. Ich versuche es gerade noch irgendwie auf die Straße zu bringen.
Ja,
also diese
ja, Vertrauen ist auch schon wieder nicht der richtige Ausdruck. Ich vertraue nicht meiner Frau, dass sie souverän ist. Da gehe ich von aus. Das ist kein Vertrauen. Das ist woanders anzusiedeln im Nachdenken. Nicht, wir Männer, 1919 diskutieren wir und sage, ja, ich vertraue darauf, dass die Frauen gleichwertig sind. Das ist völlig, das erreicht das gar nicht, worum es geht. Sondern ich setze darauf, die ist mir gleichwertig. Das sehe ich so. Und anders tue ich es nicht mehr. Und die Freunde sind empört. Und dann wirst du scheitern mit deiner Beziehung. Da musst du wieder High Heels anziehen, musst du Lippen schminken, wenn du Gleichwertigkeit willst. Wie willst du das realisieren, 1919? Was soll man das wissen? Dann sagt er ehrlich, ich weiß nicht, wie das geht. Da wirst du scheitern, sagen die Freunde. 1975, als ich die Kinder wiederfand, zufällig über die Kinder gestolpert, beweise, dass das stimmt. Sag, beweisen kann man da nichts. Man ist eine Entscheidung. Sehe ich die Krone oder sehe ich das Schild? Ich sehe die Krone. Gut, wenn du es nicht beweisen kannst, wie willst du es denn realisieren? Mal angenommen, da ist was dran. Kinder sind gleichwertig wie Erwachsene. Die packt dir doch in jede Steckdose. Was soll ich denn sagen, 1975? Sag ich, das weiß keiner. Ich habe sowas nicht gelesen. Ja, dann wirst du scheitern. Und dann kommt die innere Entscheidung, wer bin ich? Ich tue es nicht anders. Ich sehe die Frauen so und ich lebe so. Und da wollen wir mal schauen, was in 20 Jahren passiert. Und ich lebe so und ich tue es nicht anders. Da wollen wir mal schauen, wenn ich dann 40 Jahre weiter bin, wie ich mit den Kindern umgegangen bin. Da kommt so eine innere, ein bisschen trotzige Entscheidung. Ich tue es aber nicht anders. Wer bin ich? Wer will ich sein? Und das habe ich dann halt gemacht bis zum heutigen Tage und erzähle davon. Und jetzt gerade mal eben hier für Zuschauer im Interview. zum Nachsinnen und gucken, wo man selber ist im Umgang mit den Kindern. Mhm. Ich habe nicht recht, das beanspruche ich überhaupt nicht. Ich habe nur eine Tür zu den Kindern erkannt. Die Tür, wo kein Schild auf der Stirn ist. Die Tür zu souveränen Wesen. Und wie kann das gelingen? Ja, könnte ich auch viel zu erzählen. Ich mache ja auch Seminare für die Praxis, wo man dann hinkommt und hat so eine Idee im Hinterkopf und versucht, das mal umzusetzen. Aber auch schon dieses Umsetzen klingt schon wieder ganz komisch. Mhm. Wie will man eine gleichwertige Beziehung zu Frauen denn umsetzen? Ja, irgendwann werden die Gesetze geändert. Ne? Und irgendwann ist ein Nein in 100 Jahren. Das braucht seine Zeit.
Also der Kern ist und bleibt die Haltung.
Der Kern, es ist eine andere Haltung, eine mhm. Grundsicht. Die Sichtweise auf die Zeitgenossen kann ja ganz unterschiedlich sein. Ich fische mir ein Teilchen heraus von dieser Sichtweise, Möglichkeiten oben, unten. Männer oben, Frauen unten. Weiße oben, Schwarze unten. Mensch oben, Tier unten. Und da gibt es mal eine Gleichwertigkeit. Können die Zeitgenossen, Männer und Frauen gleichwertig, Weiße und Schwarze gleichwertig, Menschen und Natur gleichwertig, ökologischer Gedanke. Sag ja, und diese Gleichwertigkeitsumkipperei, Erwachsene oben, Kinder unten, die mache ich eben auch. So einfach ist das, oder so schwer zu verstehen, weil der ganze Hintergrund fehlt, Kinder sich mal auf einer gleichwertigen Ebene vorzustellen. Man hat sofort die Steckdose vor Augen und das Unglück vor Augen, wenn die in ihren souveränen Entscheidungen den letzten Unsinn machen. Ja, es bleibt aber trotzdem ihre souveräne Entscheidung. Das ist ihre Sicht der Dinge, nicht meine. Und dann gehe ich dazwischen, aber ich stehe nicht drüber. Dann fange ich wieder von vorne an.
Gibt es noch irgendwas, was wir so vergessen haben, so, wenn wir jetzt über Amikation gesprochen haben? Gibt es noch irgendein Element, was
wir noch nicht Amikation,
berührt haben?
Das war ja erstmal so eine Impulsidee, die ich dann im Laufe der Zeit ausdifferenziert habe und viele Aspekte rausgefischt habe, auch Bücher darüber geschrieben habe. Vielleicht kann man das dann nachlesen. Was sehr wichtig ist an der ganzen Sache ist, dass man, wenn man die Idee sympathisch findet, sich in Ruhe lässt. Nach dem Motto, jetzt erziehe ich mich mal zur Amikation. Ich bin auch nicht so richtig, der bessere Vater bin ich, wenn ich jetzt amikativ drauf bin. Welche Last auf den Schultern? Also Leute, lasst euch in Ruhe. Das ist eine Idee. Und ob man amikative Pfade dann beschreiten kann, das wird dann auch geschenkt. Da kann man gar nicht wirklich dran drehen. Man kann das hören. Und das wirkt in einem mit einem gewissen psychischen Automatismus, weil es an die eigene Kindheit erinnert. Das kann bei dem einen klappen, dass man da andocken kann und dann auf einmal anfängt, mit den Kindern irgendwie einen anderen Ton hinzukriegen. Aber macht euch bloß keinen Stress, das ist ganz was Wichtiges. Amikation ist keine Aufgabe, kein Lernprogramm. Es ist nicht eine Sache, wo man sich dann letztendlich doch erzieht. Ja, Amikation ist ja besser als Pädagogik. Sag, lass die Finger davon. Das ist eine Idee von Schönebeck, die kann man sich mal anhören. Es gibt tausend Ideen, die rumspuken und da kann man sagen, das ist was für mich und das ist auch gut. Und dann wird einem das vielleicht geschenkt. Ja, und dann kriegt man es dann, lebt da nicht hin, kommen immer wieder die Leute sagen, ja, ich habe Ihre Bücher gelesen, finde das toll, weil Vortrag war auch gut, aber ich kann es nicht umsetzen. Man macht dann nicht so einen Stress. Lass dich doch in Ruhe. Und das schaffst du vielleicht in deinem Leben auch gar nicht mehr. Ist ja auch kein Wunder, wo soll es doch herkommen? Dann steht da auf dem Sarg geschrieben, ja, sie hatte sich bemüht, amikativ zu werden. Ja, ist das schon mal was? Ja? Also, dass man im Nachdenken, was halte ich von den anderen, auf Gleichwertigkeit setzt, ist ja anders, als wenn man im Nachdenken sagt, ich sterbe über Frauen. Dann ist man auch in der Theorie, im Oberstübchen, ist man anders drauf. Und jetzt haben wir jemanden, der findet die Ideen gut, Amikation gut und sagt im Nachdenken, also ich kann das schreiben, eine Klausur schreiben, schreibe, unterschreibe auch, Kinder sind gleichwertig. Ist jemand anders, als wenn er sagt, das kann ich nicht unterschreiben. Kinder müssen erzogen werden. Das ist also schon im Kopf jemand anders und genau das ist ja auch schon mal was. Da muss es ja nicht umsetzen können. Aber denkt schon mal anders drüber nach. Er hat, steht auf dem Sarg, er hat schon mal anders drüber nachgedacht. Na, immerhin. Und die Kinder kriegen das mit. Ja, Papa denkt schon anders drüber nach, aber umsetzen kann er das nicht. Nee, das kriegt er nie im Leben realisiert. Er geht da zu einem Seminar, zum nächsten und da kriegt das eh nicht gebacken. Kommt immer wieder diese pädagogische Haltung. Er hätte recht. Und dabei, ja, sonntags mal, wenn die Sonne scheint, dann hat das mal einmal am Tag, hat das vielleicht in der Woche hat das mal anders. Es ist schon ein Unterschied. Kein Stress machen. Das ist vielleicht was für die nächste Generation, für die übernächste Generation, 1919. Wenn wir 1919, wir sind junge Männer und sagen, wir machen das mit unseren Frauen anders, dann wissen wir, im Jahr 2019 sind wir viel, viel weiter. Unsere Enkel kriegen das gebacken. Aber wir müssen anfangen. Das reicht ja schon. Also Amikation ist was für Leute, die sagen, verstehe ich von Herzen, kannst auch machen, na prima. Ist aber auch was für Leute, die sagen, verstehst im Kopf, sackert noch nicht durch, ist ja auch schon mal was. Dann ist es eben was für die Enkelkinder. Und von daher also kein Stress mit der Amica zu haben. Das ist nur eine Idee, aber es ist natürlich eine revolutionäre Idee. Ne?
Das passt ja zum Kongress.
Zum Kongress, genau.
Genau, dann lasst euch berühren, wenn es euch berührt. Ja. Ne? Was ich mir mitnehme, ist dieses schöne Bild. Wenn ich das Kind sehe, sehe ich die Krone oder sehe ich das Schild. Ich möchte das, die Krone sehen.
Ja, das ist eine innere Entscheidung. Die Wahrheit ist, weiß man nicht, die Kinder werden gesehen mit dem Schild. Und die bemühen sich, die Leute. Ne? Und studieren das auch. Und schreiben Bücher, werden Professoren, damit das Kleingedruckte auf dem Schild sanft und einfühlsam und hinschauen und soft und die Interessen der Kinder wirken. Immer mehr steht im Kleingedruckten. Da wird immer differenzierter ausgearbeitet. Aber das Schild Homo Educandus, das bleibt da. Und ich bin von einer anderen Fraktion. Ne? Ich sage mir, ganz schön, Kinder werden geboren mit dieser Krone. Und wie soll man das dann im Kleingedruckten? Kronenkleingedrucktes, ja. Gibt's auch, muss man gucken. Aber nicht so einen Stress machen.
Ja, das war nochmal so ein schönes macht euch keinen Stress. Ja. Den hätte ich mir jetzt gleich mal gemacht, aber auch ich muss mich mit mir gleichwertig sehen. Ja,
dass man sich in Ruhe lässt. Das Kind, das man ist, nicht überfordert, und wenn man seinen Mist noch macht, man seinen Mist, dann kann man zum Schluss, kann man sich immer noch so ein Schöpfchen drüber hauen. Letztendlich kann ich mich lieben, wie ich bin. Also diese Selbstliebe-Geschichte gehört ja auch ganz heftig mit zur Amikation, sind wir gar nicht drauf gekommen, dass man sich lieben kann, wie man ist, ohne sich das zur Pflicht machen zu müssen. Ich muss mich lieben, man kann sich lieben, das ist nicht verboten. Egal, was man für Unsinn anstellt. Es ist keiner, ich stehe da und sage, du darfst dich nicht lieben. Das ist nicht das, so wie ich das Leben will. Es ist ein Angebot. Nicht verboten, sich zu lieben, sich nicht zu erziehen. Und dann schenkt man von den Kindern weg. Eine Amikation ist wesentlich mehr, als nur mit Kindern eine andere Beziehung hinkriegen, sondern man kriegt ja auch großes Kapitel zu sich selbst anders sehen. Man ist eingeladen, eine große Gelassenheit zu sich zu entwickeln. Wenn man die nicht entwickelt, lässt man sich in Ruhe, dann ist man eben ungeduldig mit sich und liebt sich eben nicht. Ja, auch kein Problem. Ich mache Seminare zur Selbstliebe, kommen die Leute und wollen, dass ich die Hand auflege, und dann lieben sie sich selber. Ich sage, Leute, was macht euch denn für Stress? Warum wollt ihr euch denn lieben? Wofür ist das denn gut? Das ist so eine Anstrengung. Ich muss mich jetzt lieben können. Das sieht doch in Ruhe. Keiner muss sich lieben. Man kann, wenn man will. Wie komme ich denn dahin? Das Schöne, ich sage, lass dich in Ruhe.
Lass dich in Ruhe. Das ist echt schön.
Ja.
Das war auch nochmal schön, sozusagen das eigene innere Kind. Ja. Da hat man ja sozusagen diese zwei Personen. Ich heute und der, dem ich Stress mache, das ist schon mein inneres Kind. Oder das innere Kind macht mir vielleicht auch Stress.
Ja, ich sehe das nicht so getrennt, inneres Kind und innerer Erwachsener, sondern das ist das Ich, wie man mit sich selber halt umgeht. Ja. Und da kann man die Kommunikation machen, die wir als Kinder untereinander hatten, dass man sich da also auf einer gleichwertigen Ebene sieht. Und ob es das Ich, das Essen, das es über euch überhaupt gibt, das ist eine Idee von Sigi Freud. Man nennt diese Koryphäen dann Spitznamen, Mary Montessori, Rudi Steiner. Und Sigi Freud, der denkt sich da was aus, weiß der Geier, ob das stimmt. Gemach, also alles Fantasien und Ideen, dann gibt es Wissenschaften, Psychoanalyse, und dann kriegt das dann im Studium rübergereicht, das Ich, das Es und das Über-Ich, das Pi und das Pa und das Po. Meine Güte, kommt mal wieder runter, sag ich. Die Menschheit gibt es seit 3 Millionen Jahren, Homo sapiens sapiens seit 300.000 Jahren, und man hat immer seine Kinder großziehen können. Das kann man heutzutage selbstverständlich auch. Nur die Eltern werden verrückt gemacht, sie müssten also dies und jenes und Seminare und Kurse. Kommt mal wieder runter, das wird schon. Kommt mal so ein bisschen beschwichtigend hinterher, schönreden hinterher. Das wird schon. Gemach, kein Stress. Und es ist nicht verboten, dich zu lieben. Du kannst auch, wenn du Lust hast, die Kinder gleichwertig sehen. Kann man auch machen. Muss man nicht tun. Nur kein Stress. Aber es ist mehr so ein Gelassenheit.
Druck rausnehmen.
Einladung zur Gelassenheit. Ja. Den Druck rausnehmen.
Ja. Wenn jetzt jemand trotzdem sagt, ich möchte. Sie machen noch Seminare auch?
Ja. Da steht da auf der Website, ist das ja zu finden. Ne?
Genau, das tun wir alles unter das Video.
Genau, da
kann man. Wer jetzt hier Blut geleckt hat.
Da kann man nachlesen und auch Kontakt aufnehmen. Ich bin auch einladbar in alle möglichen Zirkel und Kreisen, Kindergärten, Studentenzirkel, auch große Vorträge. Erzähle aber diese Geschichte nicht, dass sie sich dann blamieren, wenn sie mich einladen. Wen hast du denn da eingeladen? Ja. Aber es ist immer dann. Es gibt immer viel Nachdenken, weil ich was aufzeige, was die Zeitgenossen nicht gewohnt sind zu bedenken. Diese Übertragung der Gleichwertigkeitsideen kennen die Leute, Diversitäten, muss die Leute alle achten in ihrer eigenen Welt, aber Kinderzimmer, schwierig.
Gibt es noch was Abschließendes?
Nö, endlos, ich kann ja mir Fächer eins nach dem anderen an, aber können wir mal einen Sprung machen, jetzt immer gut, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt dahinter anhängen sollte.
Aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist der Denkanstoß, der Same, der jetzt vielleicht gesetzt ist in dem einen oder der anderen.
Keine Ahnung, ich erzähle halt, und wenn es wem was sagt, wo es in die Resonanz geht, was geht da in die Resonanz, genau, bei den Leuten, weil manchen geht es nicht in die Resonanz. Bei meinen Vorträgen ist es so, dass also 2/3 der Leute gehen in die Resonanz, erstaunlicherweise, und die sind dann auch angerührt. Da habe ich auch mehr Zeit und mache das ausführlicher als jetzt im Schnellverfahren. Also es ist schon irgendwie auch was Geheimnisvolles, ein bisschen was Magisches ist auch dabei, ein bisschen Zauberei.
Das ist auch schön. Ja. Sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit, auch dass Sie hierher gekommen sind.
Ja.
Und bin gespannt, auch was es für Rückmeldungen geben wird.
Man wird sehen. Ja, danke.